Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Ich glaube, wir haben es alle noch im Kopf. Ukraine-Krieg, Atomkraftwerke in Frankreich fallen aus. Auf einmal schießen die Preise nach oben. Genau das würde mit unseren Tarifen jetzt nicht mehr passieren. Das hat mein heutiger Gast letzte Woche im Interview verkündet und noch einmal nachgelegt. Andere mögen uns dafür belächeln, doch wir glauben, es ist unsere Verantwortung, etwas zu ändern. Womöglich ist es die letzte Chance für eine Zukunft, in der wir alle gerne leben wollen. Er hat Chemieingenieurswesen an der Fachhochschule Fresene studiert, war Senior Manager Digital Shops und Music bei T-Online, hat den Musikdienst Napster in Deutschland erfolgreich aufgebaut und war dort zuletzt als Executive Vice President und General Manager Europe tätig, bevor er das Unternehmen 2017 verließ. Im Anschluss arbeitete er als Consultant für verschiedene Firmen, bis er im Juni dieses Jahres zu Münch Energie wechselte, wo er nun als Geschäftsführer des neuen nationalen Stromversorgers Grün tätig ist. Das Interessante bei Grün ist, dass sie auf der Basis der schwankenden Energieerzeugung von erneuerbaren Energien eine 10-jährige Preisgarantie für den Energiepreis geben. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, ob solche Projekte im Rahmen der Energiewende nachhaltig und auch vor allem großflächig skalierbar sind. Und zwar mit Thorsten Schliesche. Thorsten, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast ja, Thorsten, in deiner Karriere bereits echt beeindruckende Projekte in unterschiedlichen Unternehmen geleitet und immer wieder neue Wege eingeschlagen. Und heute bist du ja Geschäftsführer bei Grün und in deiner Freizeit, das habe ich auch über dich gelesen, engagierst du dich zusätzlich auch noch als Coach einer Jugendfußballmannschaft. Was treibt dich ganz persönlich an, da immer wieder ja, neue Wege zu beschreiten?
Ich glaube, der einfachste Antrieb ist, ich finde es ein unglaublich geiles Gefühl zu gewinnen. Aus 50 Jahren Sport. Nein, ich liebe es zu gewinnen. Ich liebe es, Dinge neu zu machen. Und vor allem liebe ich es, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, ihm zu beweisen, dass es doch geht. Und ich glaube, das sind die Themen, die mich antreiben. Und jetzt bei der Münch-Gruppe tatsächlich zusätzlich noch, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe einen Anruf bekommen von einem ehemaligen Kollegen, der mir dann so ein bisschen erzählt hat, was die Münch-Gruppe tut, was sie vorhaben. Und ich dann irgendwann zu ihm gesagt habe, du Alter, spinn nicht. Jeder erzählt, er will die Welt retten. Jeder erzählt, er will nachhaltig sein. Das muss ich mal sehen. Ich will mal den Eigentümer kennenlernen. Und ich sag eine Stunde mit Mario und auf einmal habe ich verstanden, verdammt, er meint das wirklich ernst. Und es ist unheimlich ansteckend und unheimlich schön zu erleben, dass es wirklich Menschen gibt, die es ernst meinen. Und das war dann das letzte Quäntchen an Motivation, das ich noch gebraucht habe, um wirklich dahin zu gehen.
Okay, spannend. Wer ist Mario? Den kenne ich persönlich jetzt noch nicht. Das ist der
Mario
Inhaber.
Münch ist tatsächlich Gründer, Inhaber und CEO der Unternehmensgruppe.
Ah, okay, sehr schön. Und eine Frage war noch für mich offen geblieben. 50 Jahre Sport, das heißt immer ein Sport oder hast du da ganz viele verschiedene sportliche Aktivitäten gemacht?
Also tatsächlich selbst gespielt, aktiv nur Fußball und dann später nochmal 10, 15 Jahre als Trainer. Aber vom Interessensfeld ist es vom Eishockey über American Football und ich habe auch schon diverse Baseballspiele gesehen.
Okay, cool, spannend. Zu dem Release von Grün hast du ja eine Strommarktrevolution angekündigt. Und die Frage ist, warum ist dir das so essentiell wichtig, an der Stelle mit den alten traditionellen Mechanismen im deutschen Strommarkt ein Stück weit zu brechen, sie zu hinterfragen und konsequent anders zu denken? Was ist das, wo du sagst, Mensch, oh, es kann doch nicht sein, dass wir in 2024 immer noch in die Richtung denken, sondern das eigentlich ganz anders machen müssten?
Ich fang mit dem einfachsten Beispiel an, weil es das Plakativste ist. Man stellt sich mal vor, ich kaufe ein Produkt bei Amazon und zahle für die Lieferung des Produktes eigentlich mehr als für das Produkt. Würde jetzt jeder den Kopf schütteln und sagen, ja, bist du bekloppt? Mache ich nicht. Genau das passiert im deutschen Strommarkt. Und in dieser Diskussion, Energie ist zu teuer, wir müssen die Energiepreise runterbringen, erneuerbare Energien macht die Energiepreise teuer. Nein, verdammt, die Strukturen, der Lobbyismus, die alten Zöpfe, die wir im System haben, machen den Strom teuer. und machen es eben wirklich erforderlich, dass wir es einmal konsequent anders denken.
Lass uns da mal tatsächlich näher reingehen. Also ich gebe dir recht, ja, die Erzeugungskosten von Strom sind, man kann es am Großhandelsmarkt sehen, irgendwo, je nachdem, wo man unterwegs ist, zwischen 0, teilweise 80 Cent, kann es auch geben, aber im Schnitt wahrscheinlich irgendwo deutlich niedriger als die 30, 40 Cent, die der Endkunde zahlt, nämlich wahrscheinlich bei 20% oder sowas in der Größenordnung. Und die anderen Sachen sind Netzentgelte, irgendwelche Stromsteuern, andere Umlagen und all so ein Gedöns, der da auch noch fällig wird. Die Frage ist, wie schafft ihr das, ein Stück weit, ich sag mal, auszuhebeln? Gibt es da einen Weg oder sagt ihr, nee, bei uns muss man in Anführungszeichen auch die Umlagen zahlen, aber zumindest das eigentliche Strompreisprodukt, also der eigentliche Strompreis, der ist zumindest mal fixiert.
Also im klassischen Durchschnitt in Deutschland zahlt der Kunde ungefähr 44% für Erzeugung, Handel und Marge. Und der Rest geht dann für Netzentgeltegebühren drauf. Wir mit der Struktur, die wir geschaffen haben, wo wir gesagt haben, wir verzichten konsequent aus Zwischenhändler und Gewinnmaximierung, ist dieser Anteil auf 33% reduziert. Das heißt, das sind diese 11%, die wir an den Kunden weitergeben können. Aber damit haben wir auch schon ziemlich stark die Möglichkeiten ausgelotet, die ein Erzeuger oder ein Stromanbieter wirklich im Preissegment an den Kunden weitergeben kann. Das heißt, wir verlangen jetzt für den Energiepreis 8,25 Cent dauerhaft, immer auf 10 Jahre garantiert. Und das beinhaltet eben genau das, was ich eben gesagt habe, die Erzeugung des Stroms, die Strukturierung des Stroms und die Deckung unserer Unkosten.
Okay. Du hast gerade Strukturierung gesagt. Den Punkt finde ich tatsächlich spannend, weil ihr erzeugt den Strom ja schon aus PV-Anlagen, aus Wind oder Biogas oder was habt ihr da im Einsatz alles?
Also wir haben im Moment nahezu 100% PV, bauen für das nächste Jahr 5 Windkraftanlagen dazu. Und Strukturierung sind dann eben Großbatteriespeicher, die uns ermöglichen, Strom dauerhaft zu speichern und dann eben auch in Nachtzeiten oder in sogenannten Dunkeltagen oder Stromflautetagen ausspeichern zu können.
Okay, jetzt wird's spannend. Also das heißt, und jetzt ist es richtig spannend in meiner Welt, weil ich weiß ja, ich habe ja auch eine PV-Anlage auf dem Dach, versuche ja auch möglichst viel davon zu nutzen und gucke dann auch immer, dass ich das Auto nochmal voll mache. Aber ich fahre ja nicht nur, damit der Strom wegkommt, im Sommer jeden Tag 500 Kilometer, damit ich das wegbekomme. Wie schafft ihr es wirtschaftlich, die Strommenge in den Winter rüber zu transferieren? Weil ich kann mir vorstellen, Batterien sind zwar billiger geworden, ja, aber wahrscheinlich nicht so billig, dass man das jetzt flächendeckend schafft, oder?
Also ich glaube, wirtschaftlich im Moment können wir es noch nicht in den Winter rüber transportieren. Da haben wir aber 2 große Windkraftanlagen und Betreiber, mit denen wir sehr eng kooperieren und von denen wir dann wirklich in den Phasen Strom auch dazu nehmen können.
Sehr gut. Das macht, glaube ich, wirtschaftlich Sinn, weil ansonsten wird man sich da wahrscheinlich von den Batteriekosten ins Unermessliche stürzen. Und das macht ihr wirklich so Viertelstunden scharf. Das heißt, ihr guckt, was an Produktion da ist und das, was fehlt, wird praktisch dann durch die Batteriespeicher ausgeglichen, beziehungsweise im Winter sind dann die jetzt aktuell noch eure, ich sag mal, Kooperationspartner, die sozusagen Windstrom liefern, ab nächstem oder übernächstem Jahr eure eigene Windstrommenge, richtig?
Genau, also wir müssen natürlich immer hingucken, wie entwickeln sich die Kundenzahlen, welche Strommengen haben wir verfügbar. Also wir produzieren im Moment an Solarenergie ausreichend Strom für 1 Million Menschen in Deutschland, bauen im nächsten Jahr nochmal Kapazitäten für weitere 500.000 dazu. Das heißt, Ende nächsten Jahres können wir allein aus Solar 1,5 Millionen Menschen bedienen. Aber, und da kommt eben das Aber, wir haben nachts, wir haben Wochenende, wir haben Phasen, wo die Sonne nicht scheint, im Winter eben sehr kurze Produktionsphasen. Das heißt, da müssen wir uns absichern, damit wir eben die Versorgung permanent sicherstellen können. Das heißt, wir haben einen eigenen Bilanzkreis, in dem eben hauptsächlich unsere Energie reinfließt, aber wir dann über die Sicherheit von befreundeten und Kooperationswindkraftanlagen die Energie dazu nehmen können, die wir brauchen.
Okay. Bilanzkreis habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich war ja auch mal Bilanzkreisverantwortlicher vor vielen Jahren. Das habe ich tatsächlich ein Stück weit hinter mir gelassen.
Nein,
War
das
auch.
gibt's heute noch, gibt's heute noch. Also
Ja, ich glaube es.
von bei der Bundesnetzagentur zu beantragen und Qualifikationsnachweise zu erbringen. Also doch, Der hat sich wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren nicht geändert.
Ja, das glaube ich auch. Ist ja auch notwendig, um praktisch das im Nachgang abzurechnen, ob praktisch die eingekaufte Strommenge zu der Menge passt, die eure Kunden dann wiederum verbraucht haben. Bei mir, als ich das im Vorfeld gelesen habe, dass ihr diesen Strompreis von 8,25 Cent reine Energiekosten auf 10 Jahre festschreibt, hat sich sofort bei mir die kleine Stimme erhoben, gesagt: Ah, wie soll das denn gehen? Wir wollen doch die Verbrauchsseite auch praktisch dynamisieren, damit ja, ich sag mal, die dargebotsabhängige Windstromproduktion und Solarstromproduktion womöglich auch dann verwendet wird und was weiß ich, in der Wärmepumpe, im Elektrofahrzeugladen, wenn sie da ist und vielleicht in anderen Zeiten, wo dann die Sonne nicht scheint, halt nicht das Elektroauto unbedingt geladen wird. Das würde bei euch ja durch ein Preissignal nicht mehr angereizt werden, oder habe ich dann Denkfehler?
Also definitiv kein Denkfehler, aber ich weiß nicht, ob unsere Logiken zusammenpassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Konsumenten sehr träge, und ich versuche jetzt das Wort faul zu vermeiden, sind, und alles das, was ich an Geschäftsmodellen versuche zu etablieren, indem ich viel von Konsumenten erwarte oder sogar eine Verhaltensänderung erwarte, extrem schwer und langwierig umzusetzen ist. Von daher haben wir uns überlegt, wie können wir es Menschen möglichst einfach machen, nachhaltig zu agieren? Und die Antwort ist grün und der Stromtarif. Wir haben ganz viele Elemente, ich muss kurz Werbung machen, angefasst. Wir haben die Registrierung auf 60 Sekunden reduziert im Vergleich zu anderen Stromanbietern, die schon mit 5 Minuten total glücklich sind. Und wirklich in allen Konsequenzen gedacht, wie hat es ein Mensch möglich, einfach nachhaltig zu agieren, ohne mehr zu bezahlen und das sehr kostengünstig. Und ich glaube, für uns ist es eine Einladung. Ich möchte nicht den moralischen Zeigefinger hochheben und sagen, du lieber Konsument musst dein Verhalten ändern, um die Erde zu retten. Nein, ich biete ihm eine Möglichkeit teilzunehmen und wenn er das nutzt, freue ich mich. Und wenn er was anders tun möchte, tut er was anderes. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren zu viel Zeigefinger und zu wenig, ey, mach doch einfach mit.
Ja, gebe ich dir recht. Total spannend, wie ihr denkt. Also, weil deswegen führe ich das Gespräch auch, weil ich ja auch immer wieder neue Perspektiven sehen und wahrnehmen möchte, weil ich ja auch womöglich irgendwann betriebsblind werde und so wie ich denke, dass es richtig ist, mir auch nur noch die Sachen angucke, die genauso wie ich denke, in Anführungszeichen. Und ich bin deswegen da hellhörig geworden, dass ich gebe dir recht einerseits. Das Verbrauchsverhalten zu ändern, ist träge. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland da ein großes Talent drin haben, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich gucke ja immer auf die dänische Seite, die ja uns bei der Energiewende gefühlt immer so 10, 15 Jahre voraus sind. Da haben die Kunden jetzt angefangen, sich dynamisch zu verhalten. Wahrscheinlich aber auch nur eine bestimmte Gruppe. Also bei weitem auch nicht alle und auch nicht mit allen, ich sag mal, Tätigkeiten. Aber ich finde deine Aussage erstmal verständlich, wenn du sagst, ah, ihr wollt es den Kunden möglichst einfach machen und ihr glaubt nicht, dass die womöglich von jetzt auf gleich ihr Elektrofahrzeug nur noch dann laden, wenn sie überhaupt eins haben, wenn es sinnvoll ist, sondern ihr wollt praktisch denen einfach da entgegenkommen. Spannend.
Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, was für mich perplex, eins der ersten Erfassungspunkte war, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss anders denken. Über 30% der Deutschen sind noch beim Grundversorger und haben noch nie ihren Stromanbieter gewechselt. Also ich finde, ein besseres Beispiel für die Trägheit des Marktes findest du nicht.
Ja, die Zahl ist krass, gebe ich dir recht. Ich zeige es auch jedes Jahr meinen Studis, dass im Grunde ein Drittel jährlich wechselt, also da ganz häufig. Ein anderes Drittel ist zumindest mal in einen anderen Tarif beim gleichen Grundversorger gewechselt. Und es ist genau wie du sagst, ein Drittel, die sind so klebrig und ach, die kriegen es gar nicht mit, dass sie ja wahrscheinlich da deutlich mehr zahlen, als womöglich an anderer Stelle es
Ja,
möglich
ich
ist.
glaube, ein Wettbewerber hat die Woche in einem Interview, ich habe es gelesen, eine Zahl veröffentlicht, dass alleine dadurch, dass die Menschen beim Grundversorger sind und nicht wechseln, deutsche Bürger im Jahr 5,5 Milliarden Euro zu viel bezahlen.
Das ist schon krass. Das ist schon eine unfassbar große Zahl und gleichzeitig, mein Finanzmentor sagt immer, das Geld ist ja nicht weg, Klaus. Das hat ja nur jemand anderes. Es ist ja nicht verbrannt in dem Augenblick.
Ja, aber also der Punkt, über den wir ganz viel nachgedacht haben, und ich glaube, daher kommt auch dieser Claim, den wir aufgestellt haben, mit Rette mehr als dein Geld. Es ist ja nicht so, dass wir in den nächsten Jahren weniger Strom verbrauchen werden in unseren Haushalten. Ganz im Gegenteil, es wird ja mehr. Und je nachdem, welche Statistik man sich anguckt, liegen die Aufwendungen für Strom und Energie heute schon bei 3 bis 9% des Haushalteinkommens. Wenn jetzt Strom noch teurer wird und die Bedarfe noch weiter steigen, dann haben wir irgendwann einen signifikanten Einfluss auf den Lebensstandard, der durch Strom verursacht wird. Und auch hier glaube ich, dass wir mit unserem Tarif einen klaren Gegenpol setzen, der eben Lebensstandard auch über Jahre sichern kann. Und das ist mit diesem Rette mehr als dein Geld auch verbunden. Ne? Ich kann Lebensqualität, Lebensstandard sichern, einmal privat, aber natürlich auch dafür sorgen, dass die Umwelt profitiert und nachkommende Generationen davon profitieren.
Ja, ich
Also wir
kann
sind
ich.
Überzeugungstäter, wie du merkst.
Das ist ja auch gut so. Und ihr wollt ja am Ende ja auch nicht, ich sag mal, da Geld drauflegen, sondern ihr wollt ja schon sicherstellen, dass auch ihr in 5 oder 10 Jahren am Markt noch da seid. Und deswegen glaube ich auch, dass es funktioniert. Und ich finde es deswegen so spannend. Ich hatte gerade gestern ein Erlebnis, wo ich für mich tatsächlich gespürt habe, und das passt wunderbar in unser Gespräch hinein, wie begrenzt oder beschränkt die Branche tatsächlich ist. Ich war mit guten Bekannten bei einem norddeutschen Stadtwerk, und der gute Bekannte, der hat 50 Biogasanlagen in Anführungszeichen zusammengesammelt, hat mit denen gesprochen. Mensch, was macht ihr denn, wenn die EEG-Förderung ausläuft? Und die haben alle keine Lust mehr, weiterhin irgendwelche BRKWs zu betreiben, die zu warten, zu gucken, wie der Strommarkt funktioniert, weil das sind halt Landwirte. Und ich bin ja auch noch so ein halber Bauer, und ich weiß, die haben da nicht unfassbar viel Spaß an der Energiewirtschaft, da auf irgendwelche Preise zu achten oder sonst was. Und deswegen sagen sie, lass uns doch das Biogas reinigen und das Biomethan zu den Stadtwerken liefern. Die machen da Strom und Wärme draus, immer dann, wenn es sich lohnt und gut ist. Und der Punkt, wo es zu dem passt, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, dass dann das Stadtwerk sagte, ja gut, aber dann müssen wir euch ja einen Preis zahlen, der natürlich irgendwie am Erdgaspreis gekoppelt ist, und dann müssen wir, gut, plus CO2-Zertifikate, die schwanken ja auch noch, und dann müssten wir ja noch ein paar Prozent abziehen, weil ihr müsst das ja billiger machen als die anderen. Das heißt, wir haben irgendwie so einen volatilen Tarif, und das haben die Landwirte überhaupt nicht verstanden. Die denken eher wie ihr und sagen, jetzt sagt uns doch mal einen Preis für die nächsten 10 Jahre, dass wir mal hier kalkulieren können, ob sich die Gasaufbereitungsanlage lohnt. Und da habe ich auch gespürt, Mensch, wie sind wir in unserem Denken immer in diese Richtung Viertelstunden oder irgendwie stündliche Preise oder sowas unterwegs, während doch bei Investitionen häufig diese Planungssicherheit viel wichtiger ist, dass man mal für 10 Jahre da was machen kann. Und da habe ich mich an dich erinnert tatsächlich, obwohl wir uns ja noch gar nicht kannten gestern.
Ja, aber ich glaube, das ist der Unterschied, wo wir herkommen. Wir bauen die Anlagen, die sind auf 10 Jahre finanziert. Und damit weiß ich, was mich 10 Jahre die Erzeugung des Stroms kostet. Ich habe keinen volatilen Markt. Also ja, es gibt mal ein Jahr, wo die Sonne ein bisschen mehr oder weniger scheint. Ich habe vielleicht eine Schwankung von ein paar Prozentpunkten. Aber ansonsten weiß ich doch, wie meine Anlage finanziert ist, was ich an Zinsen bekomme, was ich an EEG-Umlagen bekomme und was ich übers PPA für den Strom bezahlen muss, bekommen kann. So, und damit bin ich auf 10 Jahre Planungssicherheit und die gebe ich natürlich gerne an meine Kunden weiter.
Ja, total logisch, wenn du das sagst. Bloß die ganze andere Branche denkt ja irgendwie anders, weil die rechnen ja immer sich da am Markt zurecht, und die PPAs kommen ja auch gerade erst. Also ich weiß noch, die ersten sind ja seit, weiß nicht, 4, 5 Jahren oder sowas, und auch die kommen ja wieder aus dem Ausland, und das fällt vielen in der Branche schwer, sich dann über längeren Zeitraum festzulegen. Aber total logisch, was du sagst.
Ja, aber der Marktmechanismus war ja anders und das hast du ja beim Ukraine-Krieg ganz massiv gemerkt. Ne? Manche Unternehmen haben sich auf 2, 3 Jahre mit Futures eingedeckt, andere für 2 Monate, hatten ihren Kunden aber Preise gegeben und auf einmal schießt halt der Börsenpreis nach oben, wie es keiner erwartet hat und du musst jetzt Strom, den du an den Kunden für 30 Cent verkaufst, für 80, 90, 100 Cent einkaufen. So, was war die Konsequenz? Ich glaube, mindestens 20 haben Konkurs angemeldet oder ihr Geschäft eingestellt. Und ich glaube, davor haben jetzt alle Angst. Das heißt, jetzt hat man es dynamisiert und aus meiner Sicht nicht zum Vorteil des Kunden, sondern zum Vorteil der Unternehmen, dass du eben dieses Risiko nicht mehr hast, sondern 1:1 an den Kunden weitergeben kannst. Ne? Also nach unten profitiert der Kunde nicht groß, weil die Unternehmen haben ihren Margenaufschlag. Aber nach oben, sobald das Risiko groß wird, wird es 1:1 an den Kunden weitergereicht und das möglichst 15 Minuten aktuell. Also ist doch für ein Unternehmen super. Ich habe eine garantierte Marge, egal was der Einkauf kostet.
Ja, Wobei, also ich überlege gerade, nach unten ist es ja nicht begrenzt. Also ich bin ja Tipperkunde im Augenblick, weil ich nach wie vor keinen deutschen Anbieter habe, der mir, also ich bin ja Fan von der Automatisierung, sonst was muss ich zugeben. Aber wenn der Preis richtig negativ ist, habe ich den auch bei mir zu Hause. Da freue ich mich, mache da das Auto voll, mache den Batteriespeicher hier nochmal voll und sorge dafür, dass es drin ist. Und ja, natürlich kriegen die Geld davon ab, was sie verdienen, aber es ist nicht so, dass ich, wenn der Preis auf minus, weiß nicht, 500 Euro pro Megawattstunde fällt, den ich eins zu eins durchgereicht bekäme, sondern den bekomme ich zumindest bei Tibber. Vielleicht gibt es andere, die das genauso machen, wie du beschreibst, dass es eine Untergrenze gibt und nach oben gibt es kein Limit. Das wäre unfair. Da bin ich bei dir. Also das.
Also das heißt, du bekommst sogar Geld, wenn du Strom verbrauchst.
Ja, tatsächlich. Wenn er
Okay.
hinreichend negativ ist und ich habe ja auch die Entgelte und alles. Also das heißt, ich habe immer irgendwie 21 irgendwas Cent obendrauf. Das heißt, wenn der Preis bei minus 21 Cent ist, dann führt es zur Auszahlung. Habe ich auch schon in wenigen Stunden bisher erlebt. Und mein Gefühl ist, wir werden wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr häufig diese ganz negativen Preise bekommen, weil das weißt du auch, es sind, glaube ich, gerade 180 Gigawatt an Batterien, die gebaut werden sollen, die irgendwo in den Startlöchern stehen. Und wenn die alle da sind, die fischen ja alles an negativen Preisen weg. Also da wird es wahrscheinlich nur noch selten so ganz stark negative Preise geben.
Ja, plus, dass du ja jetzt nach dem neuen Energiegesetz auch die Abschaltregelung hast. Das heißt, die Vergütung für die Negativstunden für die Anlagen kommen ja auch gar nicht mehr.
Ja.
Das heißt im Zweifel, eh du negativ fährst, oder beziehungsweise du musst abschalten in dem Moment, wo du negativ fährst. Das heißt, der Strom ist dann auch gar nicht verfügbar.
Ja, korrekt, auch richtig. Thorsten, ich habe ja auch mal vor 10, 12 Jahren, was, als ich den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut habe, ein Projekt gemacht, was, ich sag mal, gelinde gesagt, mit alten Traditionen gebrochen hat. Ich weiß noch die Gespräche, dass ich jetzt derjenige bin, der diese hohe Exergie jetzt in Wärme umwandeln will und Generationen von Ingenieuren vor mir dabei waren, da immer noch einen Prozentpunkt mehr rauszuholen. Und ich bin viel belächelt worden, auch viel von öffentlicher Seite bekämpft worden. Also ich weiß noch, Gespräche bei einem Verband, den ich jetzt im Podcast nicht mehr nennen möchte, wo ich da deutlich gemacht wurde, dass das keinen Sinn macht. Und trotzdem war ich trotz des Gegenwindes dabei, das gerne zu machen. Da waren wir tatsächlich eh nicht unterwegs. Die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du diesen Gegenwind bekommst oder bekommst du den noch gar nicht an der Stelle und bleibt einfach bei eurer Strategie?
Also, ich muss sagen, ich hatte diese wunderschönen Erlebnisse, die sich so relativ viel mit dem gedeckt haben, wie ich damals in die Musikbranche gekommen bin, nämlich komplett als Neuling, keine Ahnung, wie die Branche funktioniert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es beim Strom ähnlich war. Ich glaube, mit 20 Jahren Erfahrung hat mir Münch schon sehr viel Rückenhalt gegeben und sehr viel Informationen transportieren können. Aber ich hatte durchaus die Erlebnisse, wo mir jemand wohlwollend auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, junger Mann, Sie sind ja noch nicht so lange dabei, Sie werden noch lernen, dass das so nicht geht.
Was
Und
macht das
ich
mit dir?
dachte, das sorgt für mich einfach ein Lächeln und denkt sich, und du wirst lernen, dass es doch anders geht und es wird dir wehtun. Und wie gesagt, also bei vielen Sachen haben wir jetzt bewiesen, dass es so geht. Mir wurde auch relativ klar gesagt, 25% Rabatt auf den Energiepreis, vollkommener Irrsinn, kann keiner. 10 Jahre Preisgarantie kann keiner. Registrierungsprozess auf unter 60 Sekunden bringen, ist vollkommen unmöglich. Ja, also ich sag mal, drei Sachen, die gar nicht gehen, haben wir geschafft. Von daher, ich glaube, da geht noch mehr.
Cool. Ich finde eure Einstellung, also deine Einstellung ja cool. Ihr werdet ja wahrscheinlich alle so drauf sein, sonst du wirst ja nicht alles alleine machen können. Wie groß ist euer Haus, wenn ich mal ganz doof fragen darf? Wie viele Menschen sind da involviert im Augenblick?
Also die Münch-Gruppe hat 150 Mitarbeiter deutschlandweit.
Mhm.
Wenn wir jetzt wirklich auf grün gucken, muss ich tatsächlich sagen, wir sind zu dritt.
Okay, also noch direkt beim Start. Ihr seid ja auch erst seit 2 Wochen oder was? Nee, seit einer Woche.
Seit einer Woche also seit 4 Wochen in kleineren Tests mit geschlossenen Nutzergruppen und jetzt seit letzter Woche national wirklich verfügbar. Aber ich glaube, gerade dieses kleine, effiziente Team in Kombi mit starken externen Partnern ist ein anderer Vorteil, den wir haben. Schnelle Entscheidungswege, schnelle Abstimmung, kein großer Wasserkopf, keine große Administration, sondern wirklich Geschwindigkeit und Kundenfokus.
Ja, cool. Was mich noch interessieren würde, ist die Größe der Batteriespeicher. Wie viel habt ihr da im Augenblick und gibt es da irgendwie so eine Zahl pro, was weiß ich, 100.000 Kunden muss die Kapazität dazugebaut werden? Weil ich glaube, das ist schon Thema, was mich energiewirtschaftlich interessiert, du hast den Begriff der Strukturierung eben so locker ausgesprochen. Das ist ja schon ein Megathema, was da im Hintergrund einfach funktionieren darf.
Ja, ich muss einmal jetzt tatsächlich in meine Unterlagen gucken, weil ich weiß, dass ich die Zahl habe, aber ich weiß, dass ich sie
Okay.
nicht auswendig kann.
Alles gut. Das ist, glaube ich, auch eine Zahl, die man nicht unbedingt auf Knopfdruck haben muss. Aber wenn du sie findest, ist gut. Ansonsten reichen wir die irgendwie nach. Das ist auch
Ja,
wunderbar.
also vom Grundsatz her ist es so, dass wir im Moment in Deutschland 12% Marktanteil mit der Münchgruppe am Energiegroßspeicher haben.
Boah, krass.
Ja. Tatsächlich sehr, sehr gut und für nächstes Jahr einen deutlichen Ausbau unserer Energiespeicher haben, also auch wirklich Vorlauf haben. Was man dazu sagen muss, ist, der Energiespeicher alleine bringt ja nichts, wenn ich nicht ins Netz einspeisen kann. Da wir aber auch im Besitz von mehreren und vielen Umspannwerken sind, können wir die Energiespeicher natürlich direkt an die Umspannwerke bauen. Und haben somit halt die Möglichkeit, auch wirklich ins Hochspannungsnetz einspeisen zu können.
Ah, okay, gut. Weil ich weiß ja, dass, ich habe die Zahl eben genannt, von den 180 Gigawatt, die da im Augenblick angefragt sind. Gut, werden auch bei weitem nicht alle gebaut. Es gibt da Doppel- und Dreifachanfragen.
Ich sag mal, 70 bis 80% ist im Moment so die Theorie, dass die gebaut werden könnten. Ja,
Okay.
aber Genehmigungsverfahren und, und.
Richtig. Und da hängt es ja auch häufig am Netzanschluss, dass wir ja nach wie vor diese Genehmigungspraxis haben, dass geschaut wird, ob da noch ganz, ganz freie Kapazitäten da sind und auch tatsächlich dann die Kapazitäten abgezogen werden, die für die Einspeisung erneuerbarer genutzt werden, obwohl ja eigentlich alle wissen, dass in dem Augenblick, wo Batteriespeicher betrieben wird, wahrscheinlich der Windstrom oder der Solarstrom nicht eingespeist wird, sondern der natürlich genau, wie heißt denn das, also dagegen wirkt, mehr oder weniger. Aber das ist ein anderes Thema.
Also wir haben aktuell, nee, ich habe leider nur die aktuelle Zahl habe ich nicht, aber wir werden bis Ende 25 290 Megawatt an Energiespeicher zur Verfügung stellen können.
Okay, sehr gut. Super. Du hast mir ja auch im Vorfeld verraten, in einem kleinen Fragebogen, dass es ja auch in deinem Leben mehrere, viele, also mal kleine Begegnungen gab, die am Ende dazu geführt haben, dass du das tust, was du heute machst. Vielleicht wollen wir da nochmal einmal einen Schritt zurück machen und da nochmal drauf schauen, was für Erkenntnisse du daraus gewonnen hast und das, was vielleicht die entscheidenden Momente waren, wo du sagst, okay, das hat mich eigentlich dazu gebracht, wie du es eben gesagt hast, in der Situation, wo er dir auf die Schulter klopft, einfach nur zu lächeln. Das waren wahrscheinlich viele Kleinigkeiten, die dazu geführt haben.
Ja, also es sind tatsächlich viele Kleinigkeiten. Also ich muss sagen, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehen darf, ich war innerhalb der Telekom in so einem Nachwuchsführungskräfte-Förderprogramm und hatte für eine Woche einen Schatten. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Das ist ein Mensch, der dich auf eine Woche lang komplett begleitet, aber kein Wort sagt. In
Aha.
allen Terminen dabei ist, in denen du bist, in allen Telefonaten dabei sitzt, und dir dann nach einer Woche eine relativ knallharte Analyse präsentiert mit, wie verhältst du dich, wie wirst du von anderen Personen wahrgenommen, wie reagierst du in bestimmten Situationen, wie empfinden Menschen deine Reaktion. Da sitzt man schon erstmal da und denkt sich, oh Gott, echt? Aber war etwas, was mir persönlich extrem geholfen hat, weil tatsächlich glaube ich, man sich manchmal gar nicht so sehr bewusst ist, wie man auf andere Menschen wirkt und wie gerade kleine Gesten, Körperhaltung, Gesichtszuckungen auf andere Personen wirken. Das hat mich tatsächlich mega geprägt und hat mir unheimlich viel mitgegeben.
Aber lass uns da mal kurz bleiben, bevor du noch was sagst, Thorsten. Das finde ich ja mega spannend. Das heißt, der ist eine Woche mit dir mitgelaufen, der war dann entweder selber ausgebildeter Psychologe und konnte das alles einwerten, oder hat er im Nachgang alle Menschen befragt, mit denen du Kontakt hattest, wie du auf die gewirkt hast, was ja noch viel mehr Arbeit gewesen wäre.
Nein, er hat, glaube ich, nicht die Menschen gefragt, sondern er hat wirklich beobachtet, wie reagiere ich auf die Menschen und wie reagieren die Menschen auf mich.
Okay, so hat er das gemacht. Spannend. Habe ich noch nie gehört, obwohl ich ja auch viel mit Förderung und sonst was erlebt habe. Die Maßnahme habe ich nicht erlebt. Das ist krass, cool.
Also ich fand es damals, also ich kann es ja ehrlich sagen, die ersten 2 Tage war es komplett weird, wo man sich dachte, hey Alter, was machst du hier? Dann hat man aber auch gemerkt, warum es 5 Tage sind, weil ab dem dritten Tag hat man irgendwann nicht mehr wahrgenommen und hat sich wirklich normal verhalten.
Okay.
Ja, da, also das ist strange. Und ich hatte es ja gesagt, ich bin tatsächlich mit einem schwerbehinderten Bruder aufgewachsen. Und wenn man dann irgendwann mal in seinem Leben sich mit seinen Freunden trifft, sein Bruder dabei ist und gesagt bekommt, okay, mit dir wollen wir spielen, aber dein Bruder muss daheim schicken. Und man sich dann irgendwie so mit 12, 13 entscheiden muss, okay, schicke ich jetzt meinen Bruder heim oder schicke ich meine Freunde heim? Auch das macht viel mit jemandem. Und deshalb glaube ich, habe ich tatsächlich das Glück, dass es Menschen gibt, die mir unheimlich nahestehen, auf deren Meinung ich auch sehr viel Wert lege. Alles andere mir tatsächlich zu einem gewissen Maß egal ist.
Sehr gut. Also im NLP wird man sagen, sehr internal. Das heißt, du machst, ich sag mal, deine Ergebnisse oder die Bewertung deiner Ergebnisse an deinem eigenen Maßstab fest und nicht unbedingt an der Bewertung anderer Menschen. Das hat
Also
gewisse
natürlich
Vorteile.
freut einen die Bewertung anderer Menschen, aber ja, der erste Maßstab ist tatsächlich mein eigener.
Ja, sehr schön. Lass uns den Blick noch mal ein bisschen nach vorne am Ende werfen des Gesprächs. Der Jaro, der meinen Podcast vorbereitet hat, hat den Fränkischen Tag als typische Zeitung bei euch in der Region heraus destilliert. Welche Schlagzeile, Thorsten, würdest du gerne im Fränkischen Tag in den nächsten Wochen, am besten in diesem Jahr noch lesen über euch?
Grün bricht in die Phalanx der großen Energieversorger ein.
Das klingt cool.
Das
Sehr
wäre eine
schön.
schöne Schlagzeile. Aber das Schöne ist ja, die Damen und Herren von der PR-Agentur sitzen ja da still dabei.
Genau.
Also ist jetzt nicht so, dass ich den Druck gerade etwas erhöht habe, aber ja,
Ja.
fände ich gut.
Genau, vielleicht einmal für die Podcast-Hörer, die jetzt nicht involviert sind und ein Fragezeichen haben. Wir haben tatsächlich zum ersten Mal das Setting, dass zwei Zuhörer live mit dabei sind während des Interviews und wir haben die, also ich habe sie nicht, so ähnlich wie dein Schatten eigentlich, waren die weg, nachdem wir hier angefangen haben und losgelegt haben, hättest du nicht erwähnt, hätte ich es gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Sehr schön. Und wenn wir nochmal ein Stück weiter in die Zukunft gucken, also ich fand die Schlagzeile schon großartig. Was glaubst du, wenn wir mal aus dem Jahr 2000 45, 40, wann auch immer wir die CO2-Neutralität dann erreicht haben, zurückblicken. Was war das Entscheidende in der zweiten Hälfte jetzt der 20er Jahre, was wir getan haben, um sicher dahin gekommen zu sein?
Es gibt nicht das eine. Ich glaube wirklich, es ist das, sinnvolle Lösungen für die Menschen zu schaffen, die es ihnen einfach machen, den Weg mitzugehen und auch vielen einfach machen, mitzugehen. Ich glaube, wir müssen kontinuierlich weiter in erneuerbare Energien investieren. Wir müssen die Batteriespeicher, ob wir jetzt eins zu eins die Erzeugungsleistung matchen müssen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber deutlich ausbauen, um eben Schwankungen, Spitzen abfangen zu können. Wir müssen das Thema Netzausbau, Netzkosten nochmal anders neu denken. Die quasi Monopole, wo ich praktisch meinen Stromanbieter wechseln kann, aber niemals meinen Netzanbieter, funktionieren, glaube ich nicht. Wenn wir keinen Wettbewerb in dem Segment schaffen, werden wir den Netzausbau nicht in der Geschwindigkeit haben und zu den Kosten oder günstigen Kosten, die wir brauchen. Wir müssen Know-how im Standort Deutschland haben, müssen produzierendes Gewerbe kontinuierlich in Service, AI und Dienstleistungen umwandeln. Und ich glaube, wenn wir das alles geschafft haben, haben wir erst 50% des Weges und wahrscheinlich fallen noch ganz vielen klugen Menschen mehr Sachen ein, aber das wären für mich die wichtigsten Blöcke, die man angehen muss.
Okay, da war einiges dabei, Thorsten. Ich würde tatsächlich nochmal in das Thema Netzbetreiber reingehen, weil das ja schon was ist, was uns umtreibt. Alleine die schiere Anzahl, wir haben um die 800 Netzbetreiber in Deutschland, die da alle munter nebeneinander her, arbeiten. Wir haben eine Bundesnetzagentur, die natürlich versucht, mit der Netzanreizregulierung das irgendwie wirtschaftlich, zu bekommen und gleichzeitig bleibt manchmal das Gefühl, dass womöglich es anders noch günstiger ginge. Hast du da irgendwie Ideen? Du sagst, Mensch, guck doch mal nach da und da, im anderen Land ist es anders und besser, oder gibt es irgendwie ich giere immer nach Positivbeispielen, dass man sagt, okay, da kann man sich das sich inspirieren lassen.
Also ein Positivbeispiel habe ich tatsächlich nicht. Das Problem ist aber, und leider zahlt es für mich auf das Thema marode Infrastruktur ein. Ob es jetzt das Schienennetz ist, die Autobahn, unsere Autobahnbrücken oder unsere Netze. Es war alles mal im staatlichen Besitz. Dann haben wir es privatisiert, weil der Staat weder das Geld noch die Kompetenzen hatte, es auszubauen. Die Unternehmen, die es privatisiert bekommen haben, hatten eher ein Interesse daran, Gewinnmaximierung zu betreiben, als wirklich langfristig Netze auszubauen. Auch heute ist es ja so, dass dass für alle Netzbetreiber eine garantierte Investitionsrendite von der Netzagentur vergeben wird. Das heißt, egal was sie tun, sie verdienen Geld damit und sie verdienen Milliarden damit. Für mich ist es kritische Infrastruktur, die in zumindest in der Ausbauphase in staatliche Regulierung gehört, aber in irgendeiner Form von Wettbewerb gepackt werden muss.
Okay. Spannend. Ja, ich glaube, der Punkt hat Potenzial, da sollte ich noch länger drüber rumzudiskutieren. Ich finde es tatsächlich manchmal erschreckend, in Anführungszeichen, wenn ich sehe, und ich habe da auch einige Kunden, die auch im Bereich Glasfaser unterwegs sind, wenn gefühlt die Telekom schon da war, dann, ich sag mal, wie heißen die nochmal, also im Grunde der dritte oder der vierte Anbieter.
Terranet und wie sie alle heißen, ja.
Genau, die ja regional auch ganz unterschiedlich heißt. Und dann kommen gefühlt das letzte nochmal die Stadtwerke, die dann auch mal darüber bauen, wo ich dann denke, ah, das ist dann irgendwie ungeschickt. Und da gibt es im Augenblick ja diese monopolartige Stellung nicht, wo ich mir auch unsicher bin. Aber da könnten wir wahrscheinlich ewig, alleine schon die Tatsache, dass bei mir im Kreisel hier fünfmal am Tag so ein Postauto vorbeifährt, was immer wieder drei Pakete bringt. Und ich bin der Meinung, wenn ein Auto mal kommen würde, was 15 Pakete bringen würde, das müsste in meiner Welt ja irgendwie wirtschaftlicher sein, als dass da so viele Autos halb voll durch die Gegend fahren. Aber da habe ich auch nur begrenzten Einblick. Ich bin kein Postexperte. Das ist nur mein subjektiver Eindruck.
Ja, aber ich würde sagen, wahrscheinlich könnte die Post von Amazon Logistics sehr viel lernen.
Ja. Das ist richtig, die bringen wahrscheinlich mittlerweile auch mehr Waren nach Hause als alle anderen zusammen. Aber genau, da bin ich aber auch manchmal nicht zufrieden, aber das ist ein Einzelschicksal, dass sie dann kurz klingeln und rausgehen und ich teilweise schon also hochwertige Sachen auf der Terrasse gefunden habe, die dann im Regen leider total durchweicht waren und zum Glück der Laptop da drin immer noch heil war. Das ist dann
Das ist ein
großartig.
anderes Problem da. Aber das ist dann der Effizienz geschuldet.
Genau, das ist, genau. So, abschließend noch, gibt es noch irgendwas, Thorsten, wo du sagst, okay, wenn du jetzt in meine Rolle schlüpfen würdest, in die Rolle des Fragenstellers, die Frage, die würdest du dir gerne selber noch stellen, damit du den Podcast-Hörerinnen und Hörer das auch noch erzählen könntest. Ist da noch irgendwas offen jetzt?
Wir haben über so viel gesprochen. Nee, also ich glaube, ich hätte mich an deiner Stelle noch mehr gechallenged, ob es uns mit der Verzicht auf Gewinnmaximierung und rettet die Erde tatsächlich ernst ist. Ich könnte dir jetzt 100 Beispiele nennen, dass es wirklich so ist. Aber wie du schon sagst, es ist eben nicht ideologisch. Wir sind ein Unternehmen. Ich muss meine Kosten decken. Ich will meine Mitarbeiter bezahlen. Ich möchte noch 10, 20 Jahre am Markt existieren. Das heißt, wir verdienen das oder wir nehmen das, was wir brauchen, aber nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was uns als Gruppe auszeichnet. Und ich würde sagen, von 99% der anderen Stromanbieter unterscheidet.
Ja, das glaube ich. Also der Punkt hat mich nicht getriggert, Thorsten. Deswegen habe ich dich nachgefragt. Ich muss zugeben, ich bin ja auch jemand, ich bin ja auch selbstständig viel unterwegs und nehme natürlich auch Geld dafür. Das Finanzamt hat mir das auch einmal sauber erklärt, dass wenn ich eine Selbstständigkeit und jetzt eine GmbH anmelde, dann habe ich auch eine Gewinnerzielungsabsicht, bitte schön. Und die wollen da jedes Quartal sauber Steuern einsammeln. Aber ich bin auch so unterwegs, ich reinvestiere das wieder in Fortbildung, in Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und gucke, dass wir dieses Thema voranbekommen. Deswegen. Das hat mich nicht getriggert. Wahrscheinlich ein anderer Podcast-Interviewer, der wäre da mehr drauf angesprungen. Aber insofern alles wunderbar. Thorsten, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für deine Sichtweise. Ich fand das wirklich spannend, weil ich tatsächlich gerade bei dem Thema stundliche Preise und sonst was eine andere Sichtweise habe und finde das total nachvollziehbar. Ihr habt die Anlagen, die stehen da. Ihr wisst, für die nächsten 10 Jahre ist es der Preis. Attacke.
Das war genau die Idee. Klaus, ich danke dir ganz herzlich und sollten noch irgendwelche Fragen entstehen, immer gerne.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.